Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Simona Halep heißt die neue Wimbledon-Siegerin. Gleich zu Beginn unserer Sendung berichten wir vom Finale aus London, genau wie auch von der heutigen Tour de France-Etappe. Doping ist heute unser Thema, besser gesagt die Operation Viribus. Wir diskutieren über die Konsequenzen, die man aus der größten Doping-Razzia aller Zeiten ziehen kann. Wir sprechen ausführlich über das Thema Gleichberechtigung im Fußball und wie eine WM auch gesellschaftlich etwas anstoßen kann. Dazu im Gespräch die Bundestrainerin des deutschen Teams, Martina Voss-Tecklenburg. Und wir haben noch zwei Fernsehtipps für Sie. Es geht um die Situation der Gastarbeiter auf den WM-Baustellen in Katar und um das Thema sexueller Missbrauch im Sport. Gerade einmal 55 Minuten dauerte es, dann war das Wimbledon-Finale bei den Frauen entschieden. Das siebte Finale in Folge, das nach zwei Sätzen schon vorbei war. Serena Williams, die große Favoritin, zog heute, genau wie vor einem Jahr gegen Angelique Kerber, den kürzeren. Zum ersten Mal ist Simona Halep aus Rumänien Wimbledon-Siegerin. Ina Kast berichtet.
Ein Jahr nach Angelique Kerber heißt es nun.
And the Ladies Singles Champion for 2019, Simona Halep!
Die Rumänin ließ Serena Williams keine Chance. Nicht mal eine Stunde hat das Finale gedauert. Die Verliererin wusste selbst nicht, wie ihr geschieht.
Yeah, she literally played out of her mind. Congratulations, Simona. It was a little bit of deer in headlights for me, so congrats on all the hard work.
Nie zuvor hat die Rumänin so gut gespielt wie in diesem Finale von Wimbledon.
Never. It was the best match and I have worked a lot for this moment. It's an honor to play in front of the Royal Box. Thank you.
Und in dieser Royal Box saßen unter anderem die Herzoginnen Meghan und Kate. Bei der Siegerehrung wurde die frisch gebackene Wimbledon-Siegerin darauf hingewiesen, dass sie gleich auf Tuchfühlung mit den Royals gehen darf.
And then you'll go to the Royal Box and you'll probably meet them.
That's amazing. I didn't know that, so it's even more special now. Thank you for coming, everyone from the royal family, and it's been an honor to play here and to win my second Grand Slam here.
Von der Siegerschale wollte sich Halep gar nicht mehr trennen. Eng umschlungen klemmte sie die Schale unter die Arme und präsentierte sie voller Stolz den Fotografen und den Tennisfans. Und im Clubhaus dann auch der Royal Family.
Und morgen folgt dann das Männerfinale zwischen Novak Djokovic und Roger Federer. Damit kommen wir nach Frankreich und zur Tour de France. Eine abwechslungsreiche Etappe war die achte heute. Thomas de Gendt aus Belgien fuhr mit drei Begleitern ganz früh los, sicherte sich nicht nur alle Bergwertungen des Tages, sondern auch den Etappensieg hauchdünn vor Thibaut Pinot und Julien Alaphilippe, der damit wieder ins gelbe Trikot fuhr. Holger Gerska in Frankreich. War das die spannendste Etappe dieser Tour bisher?
Ja, wenn man vielleicht mal davon absieht, dass natürlich auch ein Mannschaftszeitfahren sehr spannend war vor einer Woche und dass speziell die Bergankunft auf der Planche de Belfi auch spektakulär war, aber da waren es eben nur die letzten Minuten jeweils. Aber heute war es eben eine Etappe, die eigentlich schon mit dem ersten Kilometer entschieden wurde, denn Thomas de Gendt fuhr dann schon davon mit seinen drei Begleitern. Das hat man selten, dass auf einer solchen Etappe dann tatsächlich sich einer so durchsetzt und dass am Ende nicht doch wieder alles nach Schema F verläuft.
Zweiter geworden heute und damit auch ein paar Bonussekunden sich noch rausgefahren hat Thibaut Pinot. Er ist einer der großen Favoriten. Ist das schon ein kleiner Fingerzeig auch für die Gesamtwertung?
Er ist einer der großen Favoriten. Ja, das würde ich unterschreiben. Die Franzosen träumen ja seit Jahr und Tag von einem Nachfolger von Bernard Hinault. Inzwischen zählt die Distanz zwischen dem letzten Gesamtsieg der Tour de France und heute schon nach Jahrzehnten, und zwar mehr als drei davon sind es. Pinot hat sich sehr akribisch vorbereitet, hat sich verbessert in den Abfahrten. Das war seine große Schwäche. Das spielt bei dieser Tour de France auch eine große Rolle. Und so hat er es auch geschafft, in der Abfahrt gemeinsam mit Julien Alaphilippe, seinem Landsmann, sich einen Vorsprung zu bewahren. Und das hilft. Also ein paar Sekunden geht es nach vorne. Er ist jetzt Dritter der Gesamtwertung und er ist im Prinzip von allen, die am Beginn der Tour de France den Finger gehoben haben und gesagt haben, ja, ich möchte die Tour gewinnen, aktuell die Nummer 1. Die zwei davor, Alaphilippe und der Italiener Ciccone, die sind ja eigentlich nicht zum Kreise der Gesamtfavoriten zu zählen.
Eine starke erste Woche hat Emanuel Buchmann gezeigt. Hat sich das heute bestätigt? Ist er weiter gut dabei?
Er ist weiter gut dabei und vor allem, weil er sehr aufmerksam fährt. Er ist nicht irgendwo im Feld. Man schaut dann immer in der Mitte, wo ist denn Emanuel Buchmann am Ende des Feldes, wenn sich so ein kleines Favoritenfeld dann bildet, wie heute mit der Jagd über diese vielen Berge. Sondern er fährt dann eben an der vierten, fünften Stelle. Und das zeigt an, dass er gut in Form ist, dass er auch sehr aufmerksam fährt, nicht stürzt, im Gegensatz zum Vorjahrsieger Geraint Thomas, der heute einmal kurz zu Fall kam, sich dabei aber offenbar nicht verletzt hat, aber Kräfte natürlich eingebüßt hat durch die Aufholjagd. Und am Ende hat Emanuel Buchmann ganz locker mit diesem ersten Feld das Ziel erreicht. Zwei von denen, die bislang vor ihm lagen, haben es nicht geschafft. Das heißt, von Platz 12 jetzt vor auf Platz 10.
Zeigt so eine Etappe wie heute durchs Mittelgebirge mit vielen Bergen, aber nicht ganz so hohen Bergen, dass es auch ein sehr spannender Verlauf sein kann, mindestens so wie auch im Hochgebirge?
Ja, es ist natürlich so, dass wir natürlich auch im Hinterkopf haben, dass die Flachetappen die Langweiler waren. Es wird immer dann interessant, wenn entweder topografisch etwas anders ist als sonst, dass nicht der Berg erst am Ende kommt, sondern dass man die Entscheidung auch schon früh suchen kann. Wenn eine Etappe besonders kurz ist, auch Sprinteretappen können ja sehr, sehr interessant sein, siehe beim Giro d'Italia, wo es nicht klar ist, ob dann ein solches Feld wieder herankommt an eine Ausreißergruppe oder auch bei der Spanien-Rundfahrt. Hier sind diese Sprinteretappen viel zu lang und damit gleichmäßig. Wir haben in den nächsten Tagen auch andere Möglichkeiten, Spannung zu erzeugen, aber die Tourorganisatoren sind auf dem Weg in Richtung Moderne immer so ein bisschen gefesselt, weil sie natürlich auch viele Schönheiten ihres Landes zeigen wollen und da geht dann manchmal der Sport ein bisschen unter, aber diese heutige Etappe kann dann so ein bisschen Vorbild sein. Aber hatten wir in den letzten Jahren auch und nächstes Jahr gibt es garantiert wieder 230 Kilometer Etappen flach durchs Land.
Holger Gersker von der Tour de France, wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Schon einige Monate ist es her, dass Ermittler in der Operation Adalas Doper bei der nordischen Ski-WM in Seefeld auf frischer Tat ertappten. Auch Radfahrer sollen zu den Kunden des Erfurter Arztes Marc S. gehört haben, der weiter in Haft sitzt. Wer, das ist noch nicht bekannt. Bei der Tour de France aber wird auch dieses Thema diskutiert. Tom Mustroff hat sich umgehört.
Michael Rasmussen lächelt, als er hier bei der Tour nach Operation Adalas befragt wird. Der Däne stand vor 12 Jahren selbst im Mittelpunkt eines Dopingskandals. Er hatte das gelbe Trikot an und sein Team Rabobank nahm ihn wegen Dopingverdachts aus dem Rennen. Jetzt ist er als Kolumnist für eine dänische Zeitung hier und er erinnert sich an das Frühjahr, als bei ihm die Nachricht von Operation Adalas ankam.
Als es rauskam, schrieb ich Stefan Macina eine SMS um 6:30 morgens. Und ich fragte ihn, ist das unser altes Equipment, das da gebraucht wurde? Ich wusste, dass der Apparat irgendwo im Südosten Deutschlands war. Ich wusste aber nicht ganz genau, wo.
5 Minuten später rief ihn Macina an. Der Österreicher war einst ein sehr umtriebiger Dopingmakler. Er hatte Rasmussen, aber auch den Gerolsteiner Profi Bernhard Kohl mit Dopingpräparaten versorgt und das Blutdoping organisiert. Macina bestätigte, es war das alte Equipment. Es zeugt von viel Chuzpe bei Marc S., dem Erfurter Arzt. Er benutzte offenbar eine bereits von der Polizei sichergestellte Apparatur einfach erneut für Doping.
Man darf annehmen, dass sie benutzt wurde, seitdem S. sie 2011 oder 2012 erhielt. Ich denke, die Maschine hat die ganzen 8 Jahre lang nicht stillgestanden.
Diese Annahme von Rasmussen ist plausibel. Operation Adalas hat auch für den Dänen noch einmal die Lücken des Anti-Doping-Systems deutlich gemacht.
Meine Meinung ist, solange die Möglichkeit da ist, und sie war offensichtlich da, denn der Skiläufer wurde ja nicht durch den biologischen Pass überführt, sondern von der Polizei mit der Nadel in seinem Arm, solange wird das genutzt. Das zeigt, dass noch ein langer Weg zu gehen ist. Und der biologische Blutpass ist auf gar keinen Fall eine Garantie, dass wir einen sauberen Sport haben.
Radprofis bei der Tour de France sind immerhin froh, dass aufgeräumt wird, dass der Sport sauberer wird. Emanuel Buchmann, einer der beiden Rundfahrtkapitäne des Rennstalls Bora Hansgrohe.
Gut, ich meine, schön ist das natürlich nicht, dass es wieder so einen Fall gibt, aber im Endeffekt ist es besser für den Sport, wenn das natürlich aufgedeckt wird alles und die ganzen Leute, die da involviert sind, erstmal rauskommen aus dem Sport. Oder es ist ja nicht nur der Radsport, ich habe im Großteil auch andere Sportarten betroffen, dass es einfach aufgedeckt wird und ja, dass es das nicht mehr gibt.
So blauäugig, dass alle jetzt sauber fahren, sind aber auch die Tourteilnehmer nicht. Patrick Konrad, Co-Kapitän bei Bora Hansgrohe, verurteilt Betrug. Er ist aber realistisch genug, die Anreize zu sehen, im Sport und darüber hinaus.
Ich kann das sagen, es sterben halt keine Idioten auf der Welt, sterben nicht aus. Also es wird immer Idioten geben in alle Bereiche, nicht nur im Sport, sondern auch in der Politik und genauso in allen Bereichen auf der Welt. Und wenn die Idiotie einfach aussterben würde, dann würden wir wahrscheinlich gegen den Klimawandel ankämpfen, ernsthaft. Dann hätten wir keine korrupten Politiker, dann hätten wir keinen Abgasskandal bei VW und dann hätten wir wahrscheinlich auch keine Betrüger.
Aber es gibt sie. Selbst in einer jüngeren Fahrergeneration, von der man glaubte, sie sei mit einer anderen Mentalität aufgewachsen.
Das trifft es eigentlich ganz gut. Man glaubt, sie sind mit der gleichen Mentalität aufgewachsen. Und das war schon sehr enttäuschend für mich. Also da war ich wirklich geschockt. Mehr, also nicht nur einen Tag, sondern es hat mich schon mehr Wochen beschäftigt. Ja, aber im Endeffekt, es ist halt jetzt so. Und ich muss mich auf mich selber konzentrieren. Und ja, es ist schade.
Der frühere Doper Michael Rasmussen setzt nicht so sehr auf Bewusstseinsprozesse und Mentalitätsänderungen.
Wir müssen davon ausgehen, dass all das, was möglich ist, auch genutzt wird. Wenn EPO erlaubt gewesen wäre, hätten es alle genutzt. Es ist kein moralisches Problem, sondern eher die Frage, ob man eine positive Probe abgibt.
Die Kontrollen müssen also funktionieren. Operation Adalas hat jedoch gezeigt, dass man dopen kann und nicht bei den Kontrollen erwischt wird. Das französische Dopingkontrolllabor Châtenay-Malabry hat in diesem Jahr immerhin einen Test entwickelt, der das Nachweisfenster von Mikrodosierungen von EPO von 24 Stunden auf etwa 48 Stunden verlängert. Das Problem ist nur, der Test darf in diesem Jahr noch nicht offiziell eingesetzt werden. Und überhaupt, warum werden meistens nur die kleinen Fische erwischt und so selten die Stars des Sports? Michael Rasmussen?
Da kann es mehrere Erklärungen geben. Sicherlich haben ein paar Fahrer und ein paar Teams einfach mehr Power, sie haben mehr Muskeln und sind auch wichtiger für den gesamten Radsport. Es gibt auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie weniger Risiken eingehen und einfach schlauer sind.
Schlauer, weniger riskant, das ja, aber eben nicht zwangsläufig sauber.
Tom Mustroff mit Stimmen von der Tour de France zur Operation Adalas. Eine von mehreren Anti-Doping-Operationen in diesem Jahr. Die Ermittlungsbehörden haben noch häufiger zugeschlagen. Erst vor wenigen Tagen bei einer groß angelegten Razzia unter dem Titel Operation Viribus in über 30 Ländern. 3,8 Millionen festgestellte Dopingmittel, über 800 eingeleitete Verfahren, der größte Schlag gegen organisierte Dopingkriminalität aller Zeiten. Betroffen ist vor allem der Breitensport und darüber habe ich vor der Sendung mit Mischa Kläber gesprochen, der selbst viele Jahre intensiv zu diesem Thema geforscht hat und jetzt Ressortleiter Präventionspolitik und Gesundheitsmanagement ist beim Deutschen Olympischen Sportbund. Mischa Kläber war nicht von der Tatsache des verbreiteten Dopings im Breitensport überrascht, wohl aber vom Ausmaß.
Naja, also letztendlich muss man sagen, es wurden bestimmte Hausaufgaben nicht erledigt und wir haben gewissermaßen 5 nach 12. Also man darf bei der ganzen Diskussion nicht verkennen, dass wir uns hier aktuell nur über eine Bezugsquelle, ich nenne sie immer gern die Sekundärquelle, unterhalten und das ist der Schwarzmarkt. Also wir wissen von vielen Interviews, dass erfahrene Dopingmittelkonsumenten die Primärquelle bevorzugen. Das bedeutet, dass hier die Präparate beschafft werden über Scheinindikationen, dann teilweise auch von gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden oder über Privatrezepte, gewissermaßen finanziert aus eigener Tasche oder über den Zugang zu einem korrupten Mediziner oder Apotheker eben weitergegeben werden.
Das heißt, es ist noch ein viel größeres Problem eigentlich dahinter, aber ich will noch mal kurz bei dem Wort bleiben, was Sie gerade gesagt haben, die Hausaufgaben nicht gemacht. Wer hat die Hausaufgaben nicht gemacht?
Naja, also hier muss man ganz klar sagen, also man muss Abstand davon nehmen, das jetzt auf eine Schiene oder einen Gesellschaftsbereich zu reduzieren. Also man kann jetzt nicht sagen, die Politik ist allein verantwortlich oder der organisierte Sport ist alleinig verantwortlich. Also hier muss jeder seiner gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen. Es ist ein Konstellations- und Akteursprodukt. Es ist ein riesenkomplexes Feld. Auch die Medien tragen dazu bei, dass es eine gewisse Desensibilisierung gab, was den Konsum von Medikamenten anbelangt. Durch die Berichterstattung haben sich viele User immer auf der sicheren Seite gefühlt, gewissermaßen bestätigt in dem, was sie tun, auch wenn die Berichterstattung eigentlich eine andere Intention hatte. Also hier müssen alle Gesellschaftsbereiche, die Massenmedien, Politik, der Sport, auch natürlich die Wirtschaft und das Medizinsystem bzw. das Gesundheitswesen, alle müssen hier zusammenrücken und an einem Strang ziehen, sonst kriegt man so eine Problematik nicht eingedämmt.
Sie arbeiten ja selbst beim Deutschen Olympischen Sportbund als Ressortleiter für Präventionspolitik und Gesundheitsmanagement. Machen Sie sich da selbst auch Vorwürfe?
Naja, also ein Stück weit muss man sagen, wir haben ja diverse Aktivitäten in den letzten Jahren abgewickelt, aber wenn man jetzt so ein Ausmaß dann irgendwie auf dem Silbertablett Kredenz bekommt, dann schluckt man schon mal und ist auch ein Stück weit frustriert, das muss man sagen. Wir hatten in den vergangenen Jahren ein großes Aktionsbündnis gegen Medikamentenmissbrauch und Doping im Breiten- und Freizeitsport zusammen mit der ABDA, dem Dachverband der Apotheker, dem ADAC. Wir haben Flyer herausgebracht, um die Thematik zu setzen und dafür zu sensibilisieren. Wir haben Fachexpertisen anfertigen lassen, die wir breit gestreut haben, nicht nur in unserer Binnenstruktur. Wir haben Fortbildungsmodule konzipiert, die in unser Ausbildungssystem implementiert wurden und somit Trainer und Übungsleiter und andere Studioleiter etc. geschult haben. Und wenn man dann mitbekommt, dass es gewissermaßen dann auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein offenbar war, dann ist das schon bisweilen auch ein Stück weit frustrierend. Aber bedeutet, wir müssen die Ärmel hochkrempeln und uns noch intensiver mit der Thematik Thematik auseinandersetzen.
Haben Sie schon Ideen, ob das sich das in irgendwelchen Veränderungen dann niederschlagen wird, ob Sie jetzt da nochmal ganz anders versuchen, Prävention bei den Menschen unterzubringen?
Naja, also man muss gucken, dass man die Maßnahmen, die stattfinden im Hinblick auf die Präventionsarbeit bei Kindern und Jugendlichen, da hat die Deutsche Sportjugend eine ganze Menge an Materialien und auch Referentenpools und Multiplikatoren-Schulungen etc. ja bereits auf den Weg gebracht, dass man das weiter intensiviert, dass man vielleicht irgendwo eine Möglichkeit findet, das als eine verpflichtende Thematik im Schulsportunterricht oder irgendwie in der Schulzeit zu implementieren. Das wäre, wie ich finde, ein ganz wichtiger Schritt. Da müssten auch länderübergreifend irgendwelche Regelungen geschaffen werden, dass das wirklich Pflichtthematik in den Schulen wird. Das ist eine Maßnahme. Man muss dann insbesondere im Bereich der Fitnessstudios, die ja ein besonders gefährdetes Milieu sind, was sich immer wieder bestätigt, muss man schauen, was es noch für Möglichkeiten gibt. Wir haben als DOSB vor Jahren schon das Qualitätssiegel Sport pro Fitness etabliert. Im Rahmen der Vergabe dieses Qualitätssiegels vereinseigene Fitnessstudios muss beispielsweise eine Erklärung gegen Doping- und Medikamentenmissbrauch von dem Fitnessstudio-Verantwortlichen unterschrieben werden. Es muss geschultes Personal vorhanden sein, damit man diese Zertifizierung bekommt. Ähnliches gibt es im Rahmen der DIN-Normen für Fitnessstudios bereits jetzt auch für kommerzielle Fitnessstudio-Einrichtungen. Aber da ist halt die Frage, wie viele der unzähligen Fitnessstudios, die es gibt, eine solche Zertifizierung halt in Anspruch nehmen. Aber das sind erste Maßnahmen, die auf den Weg gebracht wurden und da muss man eben schauen, wie man das noch weiter optimiert. Ja.
Was ist denn zum Beispiel?
Auch im Hinblick aufs Anti-Doping-Gesetz hatten wir ja auch eine Verschärfung, da muss man vielleicht auch nochmal überlegen, ob das ausreichend ist, weil das ja primär auf den Hochleistungssport gemünzt war. Die Eigenbedarfsregelung, die ja strikter und engmaschiger gefasst wurde, da muss man vielleicht nochmal überlegen, punkto Besitzstrafbarkeit und ähnliches.
Ist denn Doping im Breitensport insgesamt ein Thema, was zu sehr unter dem Radar schwimmt, weil wir uns viel mehr, wenn es um Doping geht, mit Spitzensporten, mit Tour de France, Olympia und Weltmeisterschaft beschäftigen?
Ja, also das kann man aus meiner persönlichen Sicht betrachtet auf jeden Fall so bestätigen. Man muss sagen, wir haben eine extrem hohe Aufmerksamkeit für die Doping-Thematik im Hochleistungssport in den letzten Jahren an den Tag gelegt. Das ist auch richtig und wichtig. Das will ich hier in aller Klarheit auch nochmal betont wissen. Aber auf der anderen Seite haben wir ein Riesenfeld. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, allein für den Bereich der kommerziellen Fitnessstudios gehen Studien davon aus, dass 13-16% der Mitglieder in kommerziellen Fitnessstudio-Einrichtungen über Erfahrungen im Gebrauch mit Dopingsubstanzen verfügen und das bei inzwischen über 10 Millionen registrierten Mitgliedschaften. Wenn man das mal hochrechnet, da kommt man zu einer ganz anderen Zahl als jetzt vergleichsweise im Hochleistungssport und das bedeutet nicht, dass man irgendwie das Engagement zurückrudern müsste im Bereich des Hochleistungssports, aber man muss in Bezug auf den Breitensport deutlich mehr in die Arbeit kommen.
Wir reden aber ja davon, auch im Breitensport, wenn man sich dopt, dann schadet man seiner eigenen Gesundheit und das massiv. Wie erklären Sie sich dieses vielleicht fehlende Bewusstsein für den eigenen Körper und die eigene Gesundheit, weil doch eigentlich so ein Bewusstsein gerade in der Gesellschaft ziemlich en vogue zu sein scheint?
Ja, da liegt die Betonung auf zu sein scheint. Also wir leben in einer durch und durch medikamentenfreundlichen Gesellschaft. Der Umgang mit Medikamenten ist in allen Gesellschaftsbereichen sehr lax gehandhabt. Das bestätigen auch Studien, wenn es um Medikamentenmissbrauch an Universitäten geht oder im betrieblichen Kontext etc. Und da muss man ganz klar sagen, der Sport ist auch immer nur ein Stück weit Abbild der Gesamtgesellschaft. Also wir dürfen jetzt auch nicht so tun, als wäre das ein Problem, was sich nur auf den Sport, sprich Hochleistungssport und Breitensport reduziert. Wir haben auch Medikamentenmissbrauch im Fernverkehr und ähnliches. Also deswegen hatte vor vielen Jahren auch der ADAC ist mit uns ein Bündnis eingegangen. Also
aber gerade im Sport hat das natürlich besondere Auswirkungen, ne?
Ja, im Sport ist es natürlich ein besonderes Problem. Das ist richtig, das hängt ein Stück weit damit zusammen, dass vermehrt Menschen in unserer individualisierten Gesellschaft Identitätsarbeit über ihre sportlichen Praktiken abwickeln. Und es gibt kaum was, was sich so hervorragend eignet, wie die Körpermodellierung, egal ob man jetzt dem Körperideal eines Fitnesssportlers oder eines Bodybuilders nacheifert. Letztendlich wird der Körper ein Stück weit zum Identitätsanker. Man definiert sich dann über seine Körperhülle und da man dann nicht mehr dopt, um sich kurzfristig irgendwie sonntags nachmittags für ein Fußballspiel mal aufzupushen, sondern das ein Stück weit zum normalen Körpermodellierungsprozess gehört, ist dieses Klientel natürlich besonders anfällig für Dopingmaßnahmen. Das heißt, das liegt daran, dass eben hier in zunehmendem Maße Identitätsarbeit abgewickelt wird über körpermodellierenden Sport.
sagt Mischa Kläber, DOSB-Ressortleiter Präventionspolitik und Gesundheitsmanagement, zur Operation Viribus und den Schlüssen, die man aus dieser Razzia ziehen kann. Im südkoreanischen Gwangju sind gestern die Schwimmweltmeisterschaften eröffnet worden. Die erste Entscheidung fiel in der Nacht deutscher Zeit über 5 Kilometer im Freiwasser. Da gab es Gold für Ungarn. Die beiden deutschen Starter landeten auf den Rängen 18 und 23. Und auch die Wasserspringer waren heute bereits aktiv. Michael Augustin fasst das Springen vom 3-Meter-Brett zusammen.
Patrick Hausting und Lars Rüdiger sind in ihrem ersten gemeinsamen WM-Finale Vierte geworden, und zwar im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett. Die beiden Berliner sprangen eine sehr stabile Serie mit einem kleinen Wackler im vierten Durchgang. Wenn man bedenkt, dass sie erst seit einem Jahr zusammen an den Start gehen, ist das ein sehr gutes Resultat. Um sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, hätten Hausting und Rüdiger allerdings eine Medaille holen müssen. Das Tokio-Ticket können sie sich aber noch in der Weltcup-Saison sichern. Gold ging an China, Silber an Großbritannien und Bronze an Mexiko. China hat damit alle drei Wettbewerbe im Wasserspringen gewonnen.
Deutsche Springer waren in den anderen beiden Wettbewerben nicht am Start. Wir kommen zur Formel 1. Auch in England das gleiche und bekannte Bild dieser Saison. Mercedes vorne im Qualifying. Jens Wolters berichtet.
Die beiden deutschen Fahrer waren bis zum Schluss dabei im Qualifying von Silverstone. Nico Hülkenberg sicherte sich im Renault Startplatz 10 für den morgigen Großen Preis von Großbritannien. Und Sebastian Vettel schaffte es im Ferrari genauso wenig auf die vorderen Positionen. Nur der enttäuschende Rang 6 für ihn und besonders bitter im teaminternen Duell musste er sich dem Monegassen Charles Leclerc geschlagen geben, der von Platz 3 aus ins Rennen gehen wird. Ganz vorne nichts Neues. Die einen nennen es silberne Langeweile, die anderen Mercedes-Dominanz. Aber nicht zur Freude der britischen Fans, denn der Finne Valtteri Bottas hat das Teamduell für sich entschieden und verwies WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton auf Startplatz 2. Dahinter steht morgen zu Beginn der Niederländer Max Verstappen.
Und Patrick Franziska hat bei den Australian Open der Tischtennisspieler das Halbfinale erreicht. Nach Siegen gegen die frühere Nummer 1 der Welt, den Chinesen Fan Zhendong, und Vize-Weltmeister Matthias Falk aus Schweden wartet jetzt morgen im Halbfinale die aktuelle Nummer 1 der Welt, Xu Xin aus China. Sport am Samstag im Deutschlandfunk und wir sprechen jetzt über Fußball. Wir müssen mehr lieben, weniger hassen. Die Rede der US-Amerikanerin Megan Rapinoe bei der Siegesfeier nach dem WM-Triumph hat aufhorchen lassen und dürfte noch lange nachhallen. Rapinoe ist eine Spielerin, die seit langem auch gegen die Ungerechtigkeit innerhalb ihres eigenen Sports kämpft. Sie verklagte ihren Verband auf gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Auch in Schweden gibt es schon lange Bestrebungen, die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen im Fußball zu beheben. Und jetzt wurde der schwedische Fußballverband bei der Ombudsstelle für Gleichstellung angezeigt. Viktoria Reit mit den Einzelheiten.
Die Frauennationalmannschaft hat mehr Erfolge erzielt als die Männer, muss sich aber mit Krümeln begnügen, wenn es um die Prämien geht. Das schreiben Nina Rung und ihr Mann Peter in der Zeitung Expressen. Die Kriminologin und der Gleichstellungsstratege, wie er sich selbst nennt, leiten gemeinsam eine Organisation gegen Gewalt in Beziehungen. Sie haben den schwedischen Fußballverband bei der staatlichen Ombudsstelle für Gleichstellung angezeigt. Die genauen Summen, die der Verband aushändigt, sind geheim. Aber alles deutet seit Jahren darauf hin, dass Männer deutlich mehr verdienen, obwohl die Frauen sogar erfolgreicher sind. Nina Rung.
Wenn die Männer mehr Geld erhalten, dann widerspricht das dem schwedischen Gesetz. Darin steht, dass man nicht aufgrund des Geschlechts weniger Gehalt zahlen darf.
Lohndiskriminierung ist in Schweden seit 1979 gesetzlich verboten. Besonders pikant sei, woher die Gelder kommen, die mutmaßlich so ungleich verteilt sind.
Ein sehr großer Teil der Gelder kommt aus staatlichen Töpfen. Die Lotteriegesellschaft Svenska Spel ist der größte Hauptsponsor. Das ist eine schwedische Staatsfirma. Auch vom schwedischen Sportbund kommt Geld. Auch das ist eine staatliche Behörde. Es ist schon eigenartig, dass man nicht nachvollziehen kann, wie diese Mittel verteilt werden.
Nina Rung erwartet von der Ombudsstelle für Gleichstellung, dass sie eine genaue Untersuchung vornimmt.
Sie sollen sich um die Lohnunterschiede kümmern, falls es welche gibt, wovon ich ausgehe. Und ich hoffe, dass der schwedische Fußballverband seine Zahlen offenlegen muss und warum sie so aussehen, wie sie aussehen.
Außerdem hofft Nina Rung, dass die Regierung die staatliche Lotterie und den schwedischen Sportbund auffordert, die Gelder gleich zu verteilen.
Wir haben Gleichstellungsziele in Schweden. Es ist seltsam, dass man den Sport nicht kontrolliert und sich selbst regieren lässt.
Rung appelliert an Sportministerin Amanda Lind, die Gleichstellungsministerin Åsa Lindhagen und den Regierungschef Stefan Löfven. Der hatte nach Schwedens drittem Platz bei der WM angekündigt, sich bei der FIFA für mehr Ressourcen für den Frauenfußball einzusetzen.
Wurden Sie oder eine andere Person benachteiligt oder in ihrer Würde verletzt? Dann kann es sich um Diskriminierung im Sinne des Antidiskriminierungsgesetzes handeln. Einen solchen Vorfall sollten Sie unbedingt DO der Ombudsstelle für Gleichstellung melden.
Die Ombudsstelle für Gleichstellung teilte dem Deutschlandfunk mit, dass man nun prüfe, ob eine Untersuchung gegen den schwedischen Fußballverband eingeleitet werde. Erst dann werde genauer betrachtet, ob der Verband im Einklang mit den Diskriminierungsgesetzen handle. Diese Entscheidung werde voraussichtlich im Laufe des Sommers fallen. Allgemein könne die Ombudsstelle in Fällen von prinzipiellem Gewicht Klage einreichen. Ein Sprecher des schwedischen Fußballverbands beteuerte gegenüber der schwedischen Nachrichtenagentur TT, man habe gerechte und gleichwertige Abkommen mit den Frauen- und Männernationalteams. Die seien nach Auffassung des Verbands nicht diskriminierend. Genaue Summen gab der Verband nicht preis, reagierte auch bis Redaktionsschluss nicht auf Deutschlandfunk-Anfragen. Anders Pia Sundhage. Die Schwedin, die sowohl die schwedische als auch die US-amerikanische Frauenfußballnationalmannschaft trainierte, ist eine der Vorkämpferinnen für Gleichberechtigung im Fußball.
Man sollte auch darüber nachdenken, für wie wichtig man Frauenfußball in der Gesellschaft hält, nicht nur für den einzelnen Club oder wie viele Kronen oder Öre sich damit verdienen lassen. Wenn es um die Nationalmannschaft geht, ist es nochmal anders. Da verstehe ich nicht, wieso es überhaupt einen Unterschied gibt.
Sundhage lobt Spielerinnen wie die US-Kapitänin Megan Rapinoe oder die schwedische Nationalspielerin Lilla Fischer, die sich seit langem für Gleichberechtigung, für Toleranz und gegen Diskriminierung einsetzen. Allerdings sagt Sundhage auch,
wenn der Frauenfußball die ganze Zeit die Chance ergreift, wichtige Sachen in der Gesellschaft anzusprechen, statt über das Abwehrspiel zu reden, kann das ein schiefes Bild erzeugen. Es wäre schön, wenn auch die männlichen Spieler über Gleichberechtigung sprechen würden. Das hätte einen doppelten Effekt.
Die Lage sei heute besser als früher und könnte noch besser werden, findet Schwedens frühere Nationaltrainerin Sundhage. Und sie ist sicher, wenn vollständige Gleichberechtigung erreicht ist, sind alle Gewinner, Frauen und Männer.
Viktoria Reit über den Kampf für gleiche Bezahlung für Fußballerinnen in Schweden. Vor wenigen Tagen konnte ich mich mit Martina Voss-Tecklenburg, der deutschen Bundestrainerin, sprechen. Auch sie versteht sich in ihrer Rolle als weibliche Führungskraft, als Vorbild, das vielleicht auch in die Gesellschaft ausstrahlen kann.
Ja, ich glaube, mit dem beschäftigen wir uns auch permanent, ne? Dass wir irgendwo das Thema Frauenförderung im Fußball auf allen Ebenen noch haben. Also wir wollen eben auch mehr Frauen in Führungspositionen im Fußball haben, in Vereinen, in Verbänden. Gar nicht immer nur reduziert auf den eigenen Themenbereich, also nicht nur im Frauenbereich, sondern eben vielleicht auch mal übergreifend. Mit einem Grund, warum ich auch im Aufsichtsrat bei der Fortuna bin in Düsseldorf, weil das auch mit ein Thema ist.
Also wäre auch mal denkbar, dass eine Frau die Männernationalmannschaft trainiert?
Ja, denkbar ist ja alles. Ne? Ob es dann irgendwann mal gemacht wird, ist eine ganz andere Frage. Aber wie gesagt, Fakt ist natürlich, dass wir uns da als Vorbilder auch sehen und dass wir auch Bilder brauchen, damit sowohl Fußballerinnen, aber dann auch Spielerinnen, die vielleicht aufhören, die aber auch eine Idee haben, ich möchte dem Fußball verbunden bleiben, dass man denen aufzeigt, dass wir ganz viele Themenfelder haben, die wir im Fußball abdecken können. Das ist ja nicht nur der Bereich der Trainerin, es kann natürlich im Bereich des Teammanagements liegen, aber auch der Physiotherapie oder vor allen Dingen aber auch in den administrativen Geschichten, Präsidentin, wie gesagt, Aufgaben einfach da zu übernehmen. Und wenn wir da ein Stück weit mithelfen können, indem wir transparent sind, indem wir versuchen, authentisch auch klar zu sagen, das ist die Aufgabe, das lohnt sich, da auch mitzuwachsen und da reinzugehen und traut euch einfach und probiert es aus. Ja, ich glaube, dann gewinnen wir damit einfach schon etwas.
Bei der Weltmeisterschaft waren jetzt von 24 Mannschaften, glaube ich, 9, die eine Trainerin hatten und 15, da war noch ein Trainer dabei. Ist das für Sie schon ein Zeichen, dass es in eine, in Anführungsstrichen, richtige Richtung geht?
Ja, ich weiß gar nicht, wie es bei der letzten WM war, aber ich glaube, es sind 2 mehr, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das war jetzt auch ja bei der WM selbst wieder ein Thema. Also in den Pressekonferenzen, in denen ich dann war, ich bin immer wieder auch gefragt worden, speziell aus dem Ausland, wie siehst du das? Bist du mit dieser Quote, in Anführungsstrichen, die ich ja gar nicht als Quote sehe, zufrieden? Was können wir noch tun, damit es eben noch mehr Frauen gibt? Und genau das ist ja der Ansatz, den wir...
Aber wie erklären Sie sich das, dass es immer noch ein Thema ist, dass das immer wieder auch während so eines Turniers gefragt wird?
Ja, weil es so ein Turnier natürlich auch eine Plattform bildet, danach zu fragen und weil es vielleicht dann wieder auch auffällt. Also es ist dann plötzlich transparent, es wird dann verglichen, es ist dann eine Zahl da. Und das, was ich aber auch gerade schon gesagt habe, ist es so ein bisschen auch ein Thema. Einerseits sagen wir, es ist keine Frage des Geschlechts in der Trainerqualität. Andererseits wollen wir uns natürlich auch trotzdem bewusst irgendwo positionieren. Aber da geht es eigentlich eher mehr darum, die Tür zu öffnen und den Frauen und Mädchen Mut zu machen und wirklich ihnen auch zu sagen, wenn es doch deine Leidenschaft ist, Und es ist ja zweifelsohne oft so, wenn du Fußball gespielt hast. Nicht jede Fußballerin ist natürlich dann automatisch eine Trainerin, aber es gibt viele Themenfelder, in denen du dich bewegen kannst. Und es gibt ja auch tolle Leadership-Programme jetzt, wo es, glaube ich, wirklich Transparenz braucht, damit Spielerinnen, aber auch andere Frauen, die sagen, ey, ich kann mir gut vorstellen, in der Funktionärsebene tätig zu sein. Es ist eben einfach etwas, was mir Spaß macht, mich dort im Sportfeld zu bewegen. Ja, dass wir uns da wirklich öffnen und ihnen Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln, um dann ihren eigenen Bereich, ihren Themenfeld auch zu finden, wo sie sich positionieren können.
Kommt da der Frauenfußball auch in gewissem Sinne einer gesellschaftlichen Verantwortung oder einer gesellschaftlichen Vorbildrolle nach? Das sagt man dem Fußball ja sowieso immer nach, dass er in die Gesellschaft reinwirken will. Aber ist das tatsächlich auch ein Punkt, wo das konkret geschieht?
Ja, ich glaube, das hat diese WM jetzt auch nochmal gezeigt. Also es ging ja um viele Themen. Ob das dann immer der richtige Moment ist, wenn wir sagen, der Fokus liegt eigentlich auf dem sportlichen Bereich. Und trotzdem brauchen wir ja irgendwo auch diese Plattform, um dann auch vielleicht andere Botschaften ja auch transportieren zu können. Und das ist es dann eben, dann geht es in die Gesellschaft rein, das ist ganz klar. Dann gibt es genau diese Themen, die dann auch gefragt werden. Und ich finde gut, wenn wir auch sagen, auch als Frauen-Nationalteam, wofür stehen wir, welche Haltung haben wir. Wir haben ja gerade speziell bei unseren Fußballerinnen extrem tolle Persönlichkeiten, die anderen Mädchen Mut machen können. Und gar nicht mit der Fragestellung auch, ob du jetzt Nationalspielerin wirst oder so, ist ja zweitrangig. Aber du kannst was erreichen, du kannst, wenn du dich traust und wenn du diesen Weg gehst. Und wir sind Vorbilder da für dich. Wir schaffen es, Dinge zusammenzubringen und gegen Widerstände durchzusetzen. Dann wollen wir das transparent machen.
Ist dann so ein Video wie das, was Sie vor der WM produziert haben, ist das dann auch ein Thema, womit Sie sich dann auch während des Turniers auseinandersetzen, weil Sie dann auch bewusst ein Zeichen setzen?
Also während des Turniers haben wir es von der sportlichen Leitung her natürlich nicht mehr gemacht. Aber es ist viel nach draußen gekommen und es war sehr positiv und es hat uns geholfen in der positiven Wahrnehmung.
Die sportliche Analyse folgt im August. Ich will Sie trotzdem noch fragen, mit welchen Eindrücken kommen Sie nach Hause aus Frankreich? Was nehmen Sie mit aus dieser Weltmeisterschaft?
Ja, ich nehme total positive Eindrücke mit. Es war stimmungsvoll, es waren tolle Stadien, es war sportlich hochwertig, tolle Qualität. Der Frauenfußball hat sich nochmal enorm entwickelt und von daher hat Spaß gemacht, auch wenn das eine die sportliche Analyse ist, aber das, was emotional, was rübergekommen ist, was transparent wurde, die Botschaften, auch die Wahrnehmung, die war toll.
Es hat doch durchaus ein größeres Echo als sonst gegeben, war zumindest mein Eindruck. Die Einschaltquoten waren durchaus gut. Sehen Sie das als positives Zeichen dann dieser Weltmeisterschaft?
Ja, absolut. Das war nicht nur in Deutschland so, sondern auch weltweit so. Und das wollen wir jetzt nutzen für uns, da wollen wir jetzt dranbleiben. Wir wissen, dass es beim nächsten Länderspiel natürlich nicht in der gleichen Kennzahl sein wird. Aber wir wissen, dass wir was angeschoben haben. Und ich habe sehr viel positive Reaktionen bekommen auf diese WM. Und das ist eine gute Basis, um jetzt weiterzumachen.
Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Deutschlandfunk-Interview. Wir haben vor ein paar Tagen miteinander gesprochen und Sie finden dieses Gespräch auch online zum Nachhören. deutschlandfunk.de/sport. Hoch umstritten ist die WM 2022 in Katar wegen der Korruptionsvorwürfe rund um die Vergabe, aber auch wegen Menschenrechtsverstößen und lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen auf den Baustellen der Stadien, auf denen schon hunderte Arbeiter gestorben sind. Immer wieder wurde beteuert, die Lage habe sich verbessert, doch das scheint nur ein Schaufensterbild zu sein. Hinter den Kulissen ist die Lage weiter schlimm, das hat Benjamin Best herausgefunden, der mit versteckter Kamera in Katar gedreht hat. Er schildert seine Eindrücke so.
Ich habe mit Dutzenden Arbeitern aus Nepal, Indien oder Bangladesch sprechen können und offen reden vor der Kamera. Davor hatten fast alle Angst. Angst vor Repressalien ihrer Vorgesetzten, Angst vor ihren Arbeitgebern. Das, was mir die Arbeiter sagten, waren immer wieder dieselben Klagen. Ausbleibender Lohn, miserable Unterkünfte und abgenommene Reisepässe. Teilweise sprachen sie sogar von weiteren massiven Vorwürfen. Sie sprachen davon, dass Gastarbeiter von ihren Vorgesetzten verprügelt wurden. Oder dass zum Beispiel die Sicherheitsvorkehrungen auf WM-Baustellen nur mangelhaft gewesen sein sollen.
Wie sieht denn die Lebenssituation der Arbeiter konkret aus?
In den Camps, die ich besucht habe, sah ich wirklich schlimme, menschenunwürdige Zustände. Kleine, enge Zimmer, dunkel, 8 bis 10, manchmal 12 Schlafplätze in Doppelstockbecken auf engstem Raum, teilweise auch ohne Klimaanlage. Ich habe 125 Gastarbeiter aus Nepal angetroffen, die teilweise seit November kein Gehalt bekommen hatten, deren Pässe eingezogen wurden. Und offenbar aufgeschreckt durch unsere Presseanfragen brachte dann ein Fahrer die eingezogenen Pässe ins Camp. Und so konnten die Arbeiter dann ausreisen und auf die ausstehenden Gehälter warten sie bis heute. Einer dieser Arbeiter ist Adi Gurung.
Ich werde nie wieder nach Katar gehen. Wir waren wortwörtlich Gefangene. 8 Monate ohne Gehalt, eingezogene Pässe. Das wird mich mein Leben lang verfolgen.
Soweit ein kurzer Auszug auch aus Ihrem Film. Wie schwierig ist denn der Dreh und die Recherche vor Ort in Katar?
Pressefreiheit gibt es in Katar nicht. Ich bin das Risiko eingegangen, festgenommen zu werden. Da ich nicht offiziell als Journalist eingereist bin, die WDR Sport Insight Redaktion und ich haben uns dafür entschieden, da Journalisten, die offiziell nach Katar reisen, nur die Vorzeigecamps gezeigt bekommen. Man darf sich nicht frei bewegen und auch nur mit ausgewählten Arbeitern sprechen. Und wenn man also nicht angemeldet kommt, dann ist die Recherche in Katar sehr, sehr schwierig.
Wie reagieren Organisationskomitee und FIFA auf das, was Sie da jetzt in Ihren Recherchen erneut herausgefunden haben?
Ja, das WM-Organisationskomitee und die FIFA räumen inzwischen ein, dass zum Beispiel Adi und seinen Kollegen Unrecht widerfahren sei. Die FIFA musste aufgrund unserer Recherche erstmals zugeben, dass auch auf WM-Baustellen die internationalen Arbeitsstandards nicht eingehalten werden. Bisher hieß es immer, dass Verstöße zwar stattfinden, aber eben nicht auf WM-Baustellen. Dort gäbe es Kontrollen und Mechanismen. Vom Organisationskomitee wurde uns mitgeteilt, dass eigene Untersuchungen nach unseren Anfragen getätigt wurden, dass sie den Vorwurf der Misshandlung zum Beispiel nicht bestätigen können, dass allerdings zwei Firmen von weiteren WM-Projekten ausgeschlossen seien und dass 23 Arbeitern ausstehende Gehälter nachgezahlt wurden. Die Arbeiter, mit denen wir gesprochen haben, erzählen uns allerdings, dass bei ihnen kein Geld nachbezahlt wurde. Viele Experten und Arbeiter, mit denen ich gesprochen habe, erklärten, dass es zwar neue Gesetze gäbe, dass diese aber eben nicht vollständig und auch nicht von allen Firmen, die an WM-Baustellen beteiligt sind, auch eingehalten und umgesetzt werden. FIFA-Präsident Gianni Infantino verweist trotzdem seit Jahren immer wieder auf die erzielten Fortschritte.
Denken wir an die Diskussion über Menschenrechte, über das Wohl der Gastarbeiter. Ohne die WM wäre das nicht passiert. Auch die Verbesserungen, die eingetreten sind, wären so nicht erfolgt.
Ja, also wenn ich meine Recherche nochmal zusammenfassen muss, dann muss ich wirklich sagen, dass alle Versprechungen, die von offizieller Seite getätigt wurden, ich eben nicht bestätigen kann. Und wir haben noch 3 Jahre, bis die WM stattfindet. Die nepalesische Regierung hat uns mitgeteilt, dass in den letzten 10 Jahren 1427 Gastarbeiter in Katar gestorben sind. Man kann sich ausmalen, was in den nächsten 3 Jahren dann noch passieren wird.
Die Recherchen von Benjamin Best können Sie in der Sportschau sehen. Wir haben uns vor der Sendung miteinander unterhalten. Ob die deutsche Mannschaft bei der WM in Katar sportlich besser abschneidet als vor einem Jahr in Russland, das hängt auch davon ab, wie gut und konkurrenzfähig der deutsche Nachwuchs spielt. Nach einer katastrophalen EM im Jahr 2000 wurden Leistungszentren Pflicht für die Profiklubs. Und die DFL, die Deutsche Fußballliga, reformiert jetzt die Suche nach den Stars von morgen. Profiklubs sollen mehr individuelle Freiheiten bekommen und durch ein neues Qualitätsmanagement überwacht werden. Andreas Nagel ist DFL-Direktor Sport und Nachwuchs und ihn habe ich nach den jährlich 70 Spielern gefragt, die den Sprung in die erste oder zweite Liga schaffen.
Das ist mal so eine Größe, die wir ermittelt haben, dass ungefähr 70 Spieler in der Bundesliga und zweiten Bundesliga in jeder Saison debütieren, ihre Einsätze bekommen, junge Spieler unter 23. Natürlich wünschen wir uns noch mehr, das ist auch klar, aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass in der Bundesliga und zweiten Bundesliga ca. 1000 Spieler, Profispieler aktiv sind. Darunter sind noch eine Zahl von ausländischen Spielern, die in Deutschland nicht ausgebildet wurden. Von daher ist, glaube ich, die Größe gut, kann natürlich immer noch besser werden.
5.500 werden ungefähr ausgebildet im Durchschnitt in den Leistungszentren zusammengenommen. Da fallen natürlich eine ganze Menge dann am Ende hinten runter. Ist das auch bei Ihnen mit auf dem Fokus, wie man mit diesen Spielern, die es dann nicht schaffen, umgeht?
Wir kümmern uns natürlich ganzheitlich um die Ausbildung der Spieler. Wir gucken nicht nur auf den sportlichen Erfolg und auf die Entwicklung. Ich glaube, wir machen sehr viel auch im außersportlichen Bereich. Es gibt Eliteschulen des Fußballs. Die pädagogische und psychologische Unterstützung ist verpflichtend für alle Leistungszentren. Von daher haben wir auch einen Blick darauf, wie sich ein Spieler weiterentwickelt und wie er auch nach seiner Karriere oder wenn er es nicht schaffen sollte in den Profifußball dort weiter durchs Leben geht. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns.
Wir hatten gerade angestoßen durch Barbara Rittner beim Tennis eine Diskussion in Deutschland in den letzten Tagen, wo es auch darum ging, wie sehr ist überhaupt Bereitschaft noch da bei Jugendlichen zum Leistungssport, inwieweit mischen sich auch Eltern ein und sorgen vielleicht auch dafür, dass es dann anders läuft als noch vor 20 Jahren. Wie sehen Sie das im Fußball? Hat sich da auch was verändert? Strahlt da die Gesellschaft auch bis in die Leistungszentren hinein?
Natürlich hat sich das verändert über die Jahre. Die gesellschaftliche Entwicklung, die Digitalisierung über die Jahre, das kann man nachvollziehen. Mit Sicherheit gibt es aktuell oder in den letzten Jahren mehr Abwechslung und Ablenkung auch möglicherweise für Jugendliche. Die schulische Belastung ist hoch, aber es sind, glaube ich, noch immer sehr viele Jugendliche, Mädchen, aber auch Jungs, die Sport treiben, die auch Leistungssport treiben möchten. Und dafür versuchen wir, die bestmöglichen Rahmenbedingungen hier auch in der DFL zu schaffen.
Mehr Individualisierung, Clubs sollen mehr aktivere Rolle spielen. Das heißt, weniger, böse gesagt, Einheitsbrei, weniger Gleichmachen zwischen den verschiedenen Clubs in der ersten und zweiten Liga. Ist das das Ziel? Und vor allen Dingen, was versprechen Sie sich davon?
Das ist das Ziel. Natürlich haben wir Rahmenbedingungen gesetzt über unser Lizenzierungsverfahren, über unsere Richtlinien, die alle Clubs der Bundesliga und zweiten Bundesliga erfüllen müssen. Wie Sie schon sagen, möchten wir natürlich der Individualisierung dort Raum geben. Jeder Club soll nach seiner Philosophie Spieler ausbilden und entwickeln. Von daher versprechen wir uns viel davon, noch mehr dort Freiheiten zu geben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite setzen wir natürlich auch Leitplanken, um diese Arbeit in den Leistungszentren zu machen.
Ist das auch der Blick dann nach Europa, der Blick in den internationalen Vergleich? Sie haben gesagt, Sie wollen die Spitzenposition erhalten. Also sehen Sie da auch Bedarf aufzuholen oder zumindest dran zu bleiben, dass Sie nicht überholt werden?
Wir haben natürlich über die Jahre ein hohes Niveau erreicht. Oftmals sind wir hier und da mit den Ergebnissen nicht ganz so zufrieden. Aber trotzdem, denke ich mal, sind wir nach wie vor im Nachwuchsfußball oder auch im Profifußball, haben wir ein sehr gutes Niveau erreicht.
Haben Sie die Sorge, dass Sie überholt werden?
Ich habe keine Sorge, aber wir sehen ja auch, wenn wir die Premier League sehen, die mit sehr viel finanziellen Mitteln dort auch sowohl in der Liga, aber auch was die Nachwuchsförderung angeht, in den letzten Jahren dort vorangegangen ist, dass es nicht so einfach ist, das hohe Niveau zu halten. Wir arbeiten dran, mit unseren Rahmenbedingungen, mit unseren Mitteln dort das Bestmögliche zu erreichen und fortzuführen.
Allerletzte Frage, und mit einem relativ theoretischen Konzept, mit einem Qualitätsmanagement, mit verschiedenen Schritten und Stufen, kann man da tatsächlich auch am Ende messbaren Erfolg mit bekommen? Versprechen Sie sich das?
Wie gesagt, wir können als Liga, als DFL nur Rahmenbedingungen setzen, Leitplanken setzen für die Clubs. Die Arbeit muss in den Clubs gemacht werden. Wir versuchen, noch mehr gut qualifizierte Trainer dort in die Clubs zu bringen. Ich denke, das macht sich auf Dauer bemerkbar und wird sich dann auch möglicherweise und hoffentlich auch in den Ergebnissen zeigen.
Andreas Nagel, DFL-Direktor Sport und Nachwuchs zum neuen Ausbildungskonzept in den Nachwuchsleistungszentren. Auch wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. 200.000 Betroffene, vermutlich doppelt so viele Fälle wie in der katholischen Kirche. Eine bisher unveröffentlichte Studie der Uniklinik Ulm beweist, das Thema sexueller Missbrauch im Sport ist bisher noch viel zu wenig in der Öffentlichkeit bekannt. Eine ARD-Dokumentation nimmt sich Zeit für das Thema und erzählt die verstörenden Geschichten von einigen der Opfer. Autorin des Films ist die Kollegin Andrea Schildke, die sich seit vielen Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe sie gefragt, welche Schlüsse sie aus diesen neuen Erkenntnissen und den erschreckenden Dimensionen zieht.
Der Schluss ist der, dass sexueller Missbrauch im Sport in jeder Sportart passiert. Dass es keine Sportart wahrscheinlich gibt, die davon ausgenommen ist und dass auch kein Sportverein und Verband sagen kann, bei uns kommt sowas nicht vor.
Sind das aber Muster, die man in allen Sportarten wiederfindet?
Es gibt Täterstrategien und die sind, glaube ich, in allen Sportarten gleich. Also immer wird der Sport als Vehikel benutzt, um Nähe zu Kindern aufzubauen. Es gibt Abhängigkeitsverhältnisse im Leistungssport in einer kleinen geschlossenen Gruppe, wo es darum geht, werde ich für die Mannschaft nominiert oder nicht. Dadurch kann jemand Druck ausüben, aber auch im Breitensport durch die ehrenamtlichen Strukturen, wo ja die Vereine händeringend nach Ehrenamtlern suchen, die Kurse geben und so weiter. Auch da kommen natürlich potenzielle Täter sehr leicht an Kinder ran und das zieht sich durch alle Sportarten durch.
Sie recherchieren das ja schon seit Jahren. Wie nah gehen Ihnen diese Geschichten, wenn Sie dann so lange und ja natürlich auch bei diesem Thema sehr intime Interviews führen?
Das geht mir unglaublich nah. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich träume da intensiv von nachts. Ich werde auch nachts wach. Ich gehe die Interviews und das, was die Menschen mir wirklich ganz, ganz vertrauensvoll dann erzählt haben, das betrifft mich schon sehr. Und ich denke immer, wenn mir das schon alleine so geht, wo ich doch die Sachen nur in Anführungsstrichen gehört habe, wie sehr muss es dann die Betroffenen belasten? Und ich frage mich immer, wie können die jemals über das, was sie erfahren mussten, hinwegkommen?
Vor einigen Wochen haben wir hier bei uns im Deutschlandfunk im Sportgespräch eines dieser langen Interviews in einer Länge von 30 Minuten gesendet mit einer Fußballerin, die missbraucht wurde. Viele haben sich seitdem gemeldet nach diesem Interview und jetzt gibt es eine Hilfsaktion.
Genau, was uns sehr überrascht hat, war, dass direkt nach dem Interview spontan Hörerinnen und Hörer geschrieben haben, wir möchten gerne spenden. Der Anlass war, dass diese Frau, die das wirklich sehr eindrücklich erzählt hat, dass die so schwer getroffen war von den schlimmen Erlebnissen, die sie hatte, dass sie keine Berufsausbildung abschließen konnte, dass sie in Therapien war, dass sie sich selbst verletzt hat und dass sie ihr Leben gar nicht leben konnte. Es ging nur um ein Überleben und sie ist jetzt so weit, dass sie ein Studium beginnen möchte. Und dafür braucht sie natürlich Geld, damit sie sich nicht mit Hilfsarbeiterjobs über Wasser halten muss. Und das haben wohl Hörerinnen und Hörer zum Anlass genommen, ganz spontan zu schreiben, ich möchte spenden, ich möchte gerne etwas abgeben, damit diese Frau jetzt wirklich noch ein gutes Leben haben kann oder das machen kann, was sie sich wünscht. Und dann hat das Umfeld dieser Fußballerin eine Crowdfunding-Plattform gegründet oder ein Crowdfunding gegründet. Team Nadine heißt das. Das ist jetzt seit einigen Tagen online und da kann jetzt gespendet werden. Und da kann man sich dann denken, okay, Berichterstattung im Deutschlandfunk kann auch so etwas bewirken.
Etwas bewirken, etwas Positives auslösen. Damit endet auch der Film in der ARD, dass eines der Opfer, das sie in dem Film porträtieren, sagt, sie will auch mit ihrer Geschichte dazu führen, den Opfern zu sagen, dass man nicht machtlos ist. Wie wichtig ist diese Vorbildrolle, dass es da Menschen gibt, die ihre Geschichte öffentlich erzählen?
Das kann, glaube ich, schon eine Signalwirkung haben, weil diese Turnerin auch wirklich eine starke Frau ist. Das ist kein Opfer in Anführungsstrichen, die dann da ganz gebrochen sitzt und ein Interview gibt, sondern das ist eine Frau, die das für sich ganz klar hat, was ihr passiert ist und die für sich gesagt hat, ich möchte nicht, dass das anderen passiert und deshalb möchte ich meine Geschichte erzählen, damit bekannt wird, wie Täter vorgehen und auch daraus vielleicht Präventionsmaßnahmen installiert werden können und das ist schon sehr wichtig, dass so jemand dann ganz stark auch an andere Betroffene gerichtet sagt, ihr seid nicht machtlos. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Kann ich das? Möchte ich das, an die Öffentlichkeit zu gehen? Aber es gibt eben auch Beispiele, wo man sagen kann, das wird was bewirken.
Andrea Schütke über ihren Film Das große Tabu, der zeitgleich zu unserer Sendung gelaufen ist und den Sie in der ARD-Mediathek finden und sich ansehen können. Und mit der Meldung, dass die deutschen Rugby-Männer beim Olympia-Qualifikationsturnier in Frankreich das Viertelfinale morgen erreicht haben, geht Sport am Samstag jetzt zu Ende. Für das direkte Ticket für Tokio müsste die Mannschaft das Turnier aber gewinnen. Um 22.50 Uhr fassen wir diesen Sporttag zusammen. Am Mikrofon von Sport aktuell ist dann der Kollege Maximilian Rieger. Ich bin Matthias Friebe und im Namen von Redaktion, Regie und Technik sage ich danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.